Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Business Beyond Borders Podcast von mir und meinem lieben Freund Pascal.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen, guten Tag, gute Nacht, was auch immer, wann auch immer ihr das hört, relativ uninteressant. Heute geht es um eine Sache, die ich super spannend finde und wo ja einer meiner Key-Expertisen drin liegt, würde ich sagen, Brandbuilding, wie baue ich eine Marke auf? Ich glaube, das ist ja ein super spannendes Thema allgemein für jeden da draußen, besonders in Krisenzeiten ist das Thema wichtig wie noch nie, weil Studien belegen, 81% der Consumer kaufen bei Marken, denen sie vertrauen und bei Marken, die sie kennen, anstatt bei Neumarken, weil besonders wir in dem deutschsprachigen Raum sind eher darauf ausgelegt, ey, wir kaufen bei Marken, die wir kennen, auf die wir Bock haben und mit denen wir schon eine gewisse Experience gemacht haben. Was sagst du dazu? Wie denkst du über Marken? Wenn du jetzt zum Beispiel im Supermarkt bist, zum Beispiel kaufst du auch mal eine Alternative zu Nutella oder nimmst du einfach immer nur Nutella?
Ja, Nutella eigentlich nur. Also, keine Ahnung, das andere schmeckt halt einfach nicht. Ist es die Marke oder ist es der Geschmack?
Das ist eine gute Frage. Für mich, weißt du, für mich, wenn ich mich ja so hinterfrage, denke ich mir so immer, hey, wie habe ich es geschafft, eine Marke namens Waditim aufzubauen? Und dann reise ich immer zurück. Dieses Gespräch hatte ich letztens mit meiner Freundin, die Entstehungsgeschichte von Waditim in Miami. Da war ich ja auf der US-Reise, wo ich mich hier inspiriert habe und nach Inspiration gesucht habe. Okay, wie baue ich den Läden auf? Wie mache ich den Online-Shop? Wie knüpfe ich Kontakte, um nach Amerika einen großen Stil zu verkaufen? Da war ich hier in New York, habe damals Flight Club besucht, tausende Paar Schuhe ausgestellt bekommen. Und du wusstest immer, wenn du an Sneaker-Reselling denkst, musst du ja auch sagen, an was denkst du?
Also ich war die Team.
Okay, das ist gut, aber in 90% der Zeit muss man halt einfach sagen, denkt man halt an Amerika, an tausende Sneaker, weißt du, an diese ganz großen Wände, wie wir in Zürich hatten. In Zürich ja, haben wir ja
Motherfucker. Genau, das war aber auch genau so, wolltest du das auch im Ding haben.
Richtig. Oder?
Aber gut, ich denke jetzt an Waditim, weil ich halt früher in dem Thema, bevor es Waditim nicht gab, war ich überhaupt nicht drin ja. im Thema. Deswegen.
Und also, ne. Für mich, weißt du, für mich war immer, wir haben ein Ziel, damals mit dem Sneaker Consignment Stop in Zürich. Ich wollte mit Amerika mithalten. Ich wollte diese paar tausend Schuhe haben. Ich wollte den Leuten zeigen, ey, das ist auch in Europa möglich, weil kein anderer hat es davor geschafft und ich habe es als erstes europaweit geschafft. Das war mir wichtig. Und wo ich damals als kleiner Junge in New York rumgelaufen bin in Manhattan, habe ich diese ganzen Sneakerwände gesehen, habe diese Wealth gesehen, weil du musst ja so denken, wenn du in Dubai bist, siehst du ein Haus, eine Wohnung für 1 Million, denkst du, boah, die sieht krass aus. Das ist Geld. Aber wenn du in New York eine Wohnung siehst, in Manhattan, dann weißt du, Bruder, die kostet mal 15, 20 Millionen.
Ja, und das sind irgendwie so 50 Quadratmeter oder wenn noch weniger.
Verstehst du? Ja. Und das war, für mich ist immer, wenn ich in London bin oder in Dubai bin oder in Los Angeles, New York, wo auch immer, denke ich mir, boah, was ist das für eine geile Inspiration? Weil du läufst besonders in London und New York rum, siehst du, oh, hier in Knightsbridge ein Haus, boah, hier die Wohnung. Das sind 120 Quadratmeter, kostet aber 30 Millionen. Und das ist für mich Wealth und diese Inspiration daraus, wirklich, die verrückt war. Und damals, wo ich in New York war, wusste ich, okay, ich muss um Waditim eine Brand aufbauen. Wie baue ich diese Brand auf? Und jetzt kommen wir auf die interessante Frage, weil darüber habe ich die ganze Zeit schon gedacht, was ich dir jetzt dich gleich frage. Was war dein erster Berührungspunkt mit Waditim?
Montana Black, Influencer Marketing.
Korrekt.
Genau.
Montana Black. Sehr unterbewusst haben wir damals gebucht, hatte einen Waditim-Vertrag. Und jetzt musst du dir vorstellen, warum habe ich das alles gemacht?
Ja, wolltest natürlich verkaufen. Ne?
Verkaufen. Ja,
und
Reichweite.
Und Branding aufbauen, oder?
Korrekt. Weil okay. Jeder, ich wollte mit ihm in Kontakt kommen, Neukundeneinkauf, Vertrauen aufbauen, weil wenn so eine Persönlichkeit wie Marcel für dich birgt durch seine Werbung, ist es verrückt, weil der schenkt dir enorm viel Vertrauen und das ist nicht zu unterschätzen und dadurch baust du auch durch das Marketing ein Vertrauen bei den Kunden und eine Brand Identity. Für was steht die Marke? Verstehst du? Wenn du ja die Brand aufbauen willst, musst du als erstes definieren, für was steht die Marke? In deiner Meinung nach, für was steht Waditim?
Für absolute Sicherheit, dass die seltensten Schuhe der Welt garantiert echt sind.
Korrekt.
Und dass man eigentlich jeden Schuh bei dir kriegen kann. Nicht direkt jeden, ne, also wahrscheinlich, also wenn ich jetzt dich frage, du wirst jeden organisieren können, ziemlich sicher, bin ich mir sicher, aber wenn jetzt einfach jeder kommt, du kannst nicht für jeden Schuh irgendwie organisieren, oder?
Korrekt. Und die Vardity Message entwickeln wir ja gerade weiter. Du musst ja vorstellen, der Vorstand Vardity, hey, für nur Sneaker, nur irgendwann mal kamen die Klamotten dazu und ich habe ja irgendwann mal eine Doku gesehen von Samsung. Ja. Mit was hat Samsung angefangen, weißt du das?
Ja, die haben doch Dings, haben die nicht Waschmaschinen gemacht?
Mit Supermarkt.
Supermarkt.
Und heute Supermarkt. Steht Samsung für Innovation,
und Technologien,
Waschmaschinen, TV und du verbindest es 0,0 mit Supermarkt. Und das ist mein Ziel. Mein Ziel ist jetzt, die nächste Weiterentwicklung von Vardity voranzutreiben. Genau aus diesem Grund werden wir in den nächsten Monaten, Jahren viel dafür tun und die Message und die Identity von Vardity verändern. Wohin es geht, werde ich euch irgendwann mal zeitnah verraten, aber ich gebe mein Bestes, um das bestmögliche Branding und Brandbuilding zu betreiben. Wie betreibt man Brandbuilding, deiner Meinung nach? Was würdest du jetzt tun, wenn du eine neue Marke startest und wenig Kapital zur Verfügung hast?
Genau, also so Brandbuilding, ich glaube, man muss sich auf eine Linie festsetzen, die man vorher wohl überlegt festsetzt. Das heißt, deine Positionierung, an welche Zielgruppe richtest du dich?
Korrekt.
Erstmal das, oder?
Das Wichtigste ist in meinen Augen, du musst immer die Zielgruppe festlegen. Welche Leute willst du ansprechen? Danach musst du festlegen, okay, welche Probleme hat diese Zielgruppe? Wie findest du und filterst du die Probleme heraus? Du führst am besten Interviews. Was haben wir von Voice gelernt? 150 Interviews.
Genau.
Daraus resultieren sich Probleme. Diese Probleme versuchst du zu lösen. Wenn du diese vier Säulen hast, kannst du ein Produkt entwickeln, eine Dienstleistung, eine Firma, die für irgendwas steht. Und dann legst du fest, für was steht meine Firma? Was will ich damit machen? Wie mache ich das? Welche Werte vertrete ich? Und was ist die Garantie, Qualität, alles drum und dran. Wenn du diese Faktoren berücksichtigt hast, kannst du dann in die nächste Phase gehen und dir die Strategien überlegen, okay, wie akquiriere ich Kunden? Auf welche Marketingkanäle greife ich zu? Was versuche ich zu machen? Wie erreiche ich diese Ziele? Und so weiter. Das sind die wichtigsten KPIs in meinen Augen. Und auf der anderen Seite muss man auch immer sich hinterfragen, okay, wie kriege ich das gerockt? Und in meinem Fall damals war es halt Influencer-Marketing, weil für mich bezahlte Werbung war zu kostenlos, zu teuer. Für mich war damals die bezahlte Werbung zu teuer. Ich wusste ganz genau, ich kriege mit Influencern viel größere Reichweite für weniger Geld.
War das aber damals auch schon so einfach wie heute? 2018, 2019, jetzt mit Ads so zum Beispiel, war das gleich wie heute?
Das war viel einfacher.
War noch einfacher.
Mit Performance-Marketing konntest du damals viel krassere Ergebnisse erzielen als heute.
Wirklich? Mit
Targeting, ja, du konntest viel mehr machen. Viel, viel mehr.
Warum denkst du, es ist jetzt anders?
Wegen Datenschutzrichtlinien von der EU, wegen Tracking-Hindernissen, wegen Cookie-Bannern. Also da gibt es echt große Einflüsse, die hindern, dass man gleiche Ergebnisse erzielt wie früher.
Krass. Da hast du eben das Influencer-Marketing, das ist so eine Möglichkeit, so die Zielgruppe zu erreichen. Was siehst du noch für Möglichkeiten? Was gibt's da draußen noch für Werkzeuge, deine Zielgruppe zu erreichen? Vielleicht ist ja nicht mal so krass online präsent, deine Zielgruppe. Was haben wir da noch?
Ich würde sagen, das Wichtigste ist ja, besonders jetzt, 2024, man kann ja rückblickend schauen, ey, das hat funktioniert, das funktioniert, ist ja alles scheißegal. Mittlerweile 2024, das, was 23 funktioniert hat oder 22 funktioniert heute vielleicht, aber wenn du ein Idiot bist und die gleichen Mechanismen wiederholen, die du vor 2 Jahren benutzt hast, dann bist du hängen geblieben. Wichtig ist ja immer neue Wege zu gehen, neue Sachen zu probieren und neue Thesen aufzustellen. Eine Marketing-These. Was ist eine Marketing-These? Wissen gar nicht viele. Dazu kann man eine eigene Podcast-Folge machen. Und auf der einen Seite, wenn du Brandbuilding betreibst, musst du neue Wege gehen. Du musst Wege gehen, die im Kopf bleiben. Wege gehen, die irgendwas schaffen und eine Kundenbindung aufzubauen. Weil, warum ist es wichtig? Durch diese Kundenbindung kannst du dafür sorgen, dass, wenn eine Alternative auf den Markt kommt, der Kunde dir loyal gegenüber bleibt und wenn er Bedarf hat, bei dir einkauft. Weil das ist ja immer eine Customer Journey. Du hast ja immer eine Kennenlernphase, dann hast du eine Discovery Phase. In der Phase braucht wir laut Studien in Deutschland mindestens 20 Touchpoints, damit du quasi bei der Brand einkaufst. Und dann passiert irgendwas. Ein Triggerpunkt, eine Sache, wo du zum Beispiel, du fliegst in den Urlaub, du brauchst ein T-Shirt. Du warst spazieren und du hast deinen Schuh irgendwie schmutzig gemacht und das geht nicht, dein Fleck geht nicht raus und dann hast du einen Bedarf oder du hast eine Dienstleistung und dann kommt diese Conversion-Phase. Und das ist ja nur ein Touchpoint. Irgendein Trigger, der dich dazu bewegt, jetzt das zu machen. Und deswegen ist ja super wichtig, auch im Brandbuilding immer organisches Marketing zu betreiben, weil diesen organisches Marketing, beispielsweise YouTube-Videos, wenn du es gut planst, wenn du es gut umsetzt, kannst du es dann zuschneiden mittlerweile und in Ads benutzen und kannst immer als eine Content-Recycling-Maschine nutzen. Plus, die Leute lernen dich ja kennen. Das ist ja der große Unterschied. Du hast ja die traditionellen Marketing-Sachen wie zum Beispiel TV-Werbung, Plakate, Blogs, die sind ja meistens teurer, aber haben halt auch andere Lead-Qualität als zum Beispiel neue Marketingmaßnahmen. Was du ja gerade als Chance hast, ist durch Marketingmaßnahmen planbar, skalierbar, messbar, Neukunden zu gewinnen, geile Leadpreise zu erzielen, höhere Qualität von Leadpreisen. Das ist ja quasi alles durch das digitale Brand-Building-Marketing möglich.
Definitiv. Von dem Punkt aus, wie du es jetzt gesagt hast, die organische Ding, siehst du das als mit, also ich sehe, glaube, das ist auch eins der wichtigsten Bereiche an, dass du organisch auch Marketing betreibst, oder?
Ja, wenn du an Warteteam denkst, ich weiß ja die Antwort schon, weil das sind Kampagnen, die so geblieben sind. An welche zwei Content Creator, an welche zwei Kampagnen von Warteteam denkst du, wenn du an Warteteam denkst?
Ja, Knossi und ja. Montana Black die, halt. Die war die Gönnt-Show.
Richtig, die war die Gönnt-Show, Knossi.
Was war die jeden Freitag?
Einmal die Woche war
einmal
die.
Einmal die Woche war
so
die.
So auf einfach, Twitch ja. Und daran denkst du halt. Und das ist ja das Wichtigste, weil wenn du eine Brand oder eine Marke aufbauen willst, willst du ja diese Kundenbindung aufbauen. Du willst ja, dass die Leute dich mit irgendwas assoziieren. Und ich habe den Vorteil, dass wir damals echt geilen Job gemacht haben mit Knossi, mit Monte, und dass wir eine Marktlücke benutzt haben, die gerade einfach nicht da wäre. Wenn ich jetzt denke, ich versuche immer zu denken antizyklisch. Hey, was würde ich jetzt Marketing, um bei Marketing geile Ergebnisse zu erzielen? Würde ich mir da Gedanken machen. Aber was mir direkt einfällt ist, wann hast du das letzte Mal eine Postkarte bekommen mit einer handgeschriebenen Letter, dass du was kaufen sollst bei der Brand mit einem Rabattcode?
Oh, noch nie.
Siehst du? Noch das nie. Machen wir wirklich? Bei Elevate, wo wir jetzt ja? vor kurzem eine Kampagne gemacht haben, für 1100 Leute, glaube ich, hat 400 Euro gekostet, weil wir nur die Postpauschale bezahlt haben, haben wir an Kunden, die bei uns mal ersten Parfüm gekauft haben, aber den zweiten und dritten Parfüm nicht gekauft haben, haben wir die ausgewählt und die halt ein Schreiben rausgeschickt haben, per Post, ganz normale Postkarte, haben dasselbe bei uns in-house entwickelt, dann ausgedruckt, verschickt, haben irgendwie fast 30.000 Euro Umsatz gemacht. Natürlich, du kannst nicht die ganze Zeit antizyklisch denken und es gibt auch zum Beispiel jetzt super Potenzial für TV-Werbung, aber da musst du halt einen Mix hinbekommen, wo du Branding-Maßnahmen machst oder wo du auch wirklich skalierbare Sachen implementierst. Also man kann so viel geilen Zeug machen mit Marketing, das ist ja das, du musst irgendwas vermarkten. Und wie du das vermarktest, ist am Ende des Tages dir überlassen. Und je einfallsreicher, je neuere Wege du gehst, desto mehr beeinflusst es dein Branding, desto mehr ist dein Branding beeinflusst, desto mehr Kunden kaufen bei dir ein zweites, drittes Mal und die empfehlen es weiter. Jetzt auch ein weiteres Beispiel. Jetzt stell dir vor, du hast einen Erdnuss-Butter-Marker. Ja. Dann siehst du, bei einer Firma kostet die im Coop 2,99 und bei der anderen Firma 4,99. Du kennst die beiden Marken nicht. Welche würdest du nehmen?
Ja, die jetzt für einen Fünfer.
Für einen Fünfer?
Also die 4,99. Weil ich habe jetzt nicht viele Berührungspunkte. Ich sag so, 5 Euro kann ich mir jetzt gerade im Moment leisten. Ich assoziiere, dass es mehr kostet, dass es auch bessere Qualität gibt.
Ja, und jetzt muss er, das ist, ich hätte eh nicht gar nicht, aber der Endverbraucher in 79% der Zeit würde die günstige Alternative nehmen, weil die Qualität und alles drum und dran ist am Ende des Tages, ich will nicht sagen egal, aber ob da 80% Erdnussinhalt ist oder 50%, ist ihm scheißegal.
Weißt du, er will die Priorität.
Richtig, halt der will eine leckere Erdnussbutter haben, bub, nimmt die günstige Variante. Damit er die teure Variante nimmt, was muss er machen?
Ja, Gründe geben, warum.
Richtig, und diese zum Gründe. Beispiel
bessere Gesundheit.
Ja, aber wie wir gelernt haben, in über 60-70% der Zeit ist es eigentlich scheißegal. Mhm. Und was es am Ende ausmachen wird, ob er diese Kaufentscheidung trifft oder nicht, ist eine Sache: die Marke. Und was für eine Emotion verkaufst du? Weil ein T-Shirt von Valiteam, der das Basic Weiße, kannst du bei Milliarden anderen Brands da draußen kaufen. Du verkaufst Emotionen, du verkaufst deine Werte, du verkaufst, für was das steht, und das vernachlässigen die Leute. Du, wenn du eine Marke schaffst und versuchst aufzubauen, darfst du dich nicht nur sehr linear fokussieren, sondern musst dich auch wirklich vertikal positionieren und so viele Bereiche wie möglich abdecken.
Das auf jeden Fall, das hat mich Ding, aber das ist immer noch bei mir im Kopf, das jetzt mit der Postkarte. Das ist krass, ey, das, ne? Ist wirklich, das ist so eine Idee. Also die hat mich jetzt wirklich gerade, da habe ich jetzt zum ersten Mal von gehört. Ich habe jetzt leider keine gekriegt. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, wie sie aussieht.
Sonst hätten wir es nicht für 400 Euro gemacht, Digga.
Das ist halt wirklich krass, aber das zeigt auch eben, wie bist du zum Beispiel auf die Idee gekommen? Da denke ich jetzt auch so, man schaut halt online viel ran, bringt es auch viel mal den Adblocker auszumachen und vielleicht selber zu sehen, hey, was für Werbung schalten die anderen? Man soll es ja nicht kopieren, aber ja, man kann sich ja inspirieren lassen, oder? Du musst dich
inspirieren. Immer inspirieren lassen, immer das, was dir gefällt, abspeichern. Ich habe zum Beispiel auf meinem Handy einen Hefter, wo ich die Screenshots reinpacke, reinhefte, sortiere und weiß, wenn ich mal eine kreative Flaute habe, suche ich mir die Inspiration da, weil du kannst das Rad nicht neu erfinden. Du sollst nicht klauen, aber Inspiration ist das Normalste der Weg und Inspiration ist der Normalste der Welt und ich glaub mir, die Designer, die das auch designt haben, haben auch irgendwoher eine Inspiration, die haben auch ihre Moodboards, das ist vollkommen normal und das sollte man machen. Wenn wir kreative Arbeit machen, ist es immer, die beginnt immer mit einem Moodboard. Ne? Du schmeißt alles hin, was dir gefällt und dann entwickelt es sich weiter. Wie komme ich auf solche kreativen Ideen wie mit der Postkarte? Sage ich dir ehrlich, ich gucke mir, was in der Vergangenheit funktioniert hat. Weil es wiederholt sich immer alles. Und warum sollte man das wegschmeißen, was jahrelang vorher funktioniert hat, dann immer mal übersättigt war und neue Wege gegangen wurden? Ja, und deswegen greife ich auf die alten Methoden, die damals im Marketing eingesetzt wurden, die bis heute noch funktionieren.
Richtig, das hat echt nicht kopieren, weil sonst wird man abgestempelt.
Ja.
Einfach inspirieren lassen. Aber dann, wie wir am Anfang definiert haben, hey, mach's für, wandle die Idee um in die Werte, die dein Unternehmen vertritt, oder?
Korrekt. Und jetzt hast du selber gesagt, man wird abgestempelt. Das Vertrauen aufzubauen dauert jahrelang. Aber du kannst es innerhalb von einer Sekunde oder während einer Tat kaputt machen. Und das verstehen die Menschen nicht. Man steht in der Öffentlichkeit, man hat einen gewissen Druck. Jeder Mensch macht Fehler und es ist immer einfach, auf den Menschen da draußen zu zeigen und sagen, oh, guck mal, was für ein dummer Idiot der ist oder das hat er der gemacht, das, dies, das, Ananas. Aber die vergessen, dass dahinter Menschen sind, die genauso wie anderen Fehler machen. Die stehen einfach nur in der Öffentlichkeit, die haben einen gewissen Druck und diesen Druck überträgt sich auch manchmal auf der Marke und auch in der Markenbildung macht man mal Fehler, man ist nicht perfekt und das gehört dazu.
Auf jeden Fall. Was noch sagen wollte, habe ich auch gesehen jetzt die Tage in der School Community, wo ihr natürlich auch kein beitreten könnt, einfach die App runterladen, den Link folgen. Da gab es ja auch, bei Influencer Marketing hast du ja auch mal einen Post rausgehauen, oder?
Ja, wir haben da einen Post rausgehauen zu der Kooperation mit Marcel und was viele gar nicht beachtet haben, weil die gar nicht auf dem Niveau sind, wir haben ja das Bild, was wir verändert haben, ist mit AI generiert.
Das du?
Ja, haben wir mit AI gemacht und da arbeiten wir gerade sehr intensiv dran. Auch die Grafiken in unseren Videos und so weiter. Also wir implementieren gerade sehr viel künstliche Intelligenz, versuchen da uns effizienter aufzustellen. ChatGPT 4.0, die volle Version, die Mini ist dann noch nicht so gut. Auch Videogeneration, was wir gerade da auf die Beine hinbekommen, da müssen wir safe irgendwann mal zeitnah eine Folge machen.
Auf jeden Fall, also KI ist definitiv, wir hatten jetzt viel KI bei Voids, aber das war jetzt noch lange nicht alles. Ich glaube, jetzt haben wir das schon auf die Berührungspunkte gehabt.
Ja, und jetzt stell dir vor, welche Berührungspunkte wir haben und was dann tatsächlich möglich ist und was wirklich machbar wäre, wenn man sich damit...
Ja, auch im Marketing kannst du auch anwenden. Wendet ihr es an? Zum Beispiel für Copywriting oder so?
Wir wenden es für Copywriting, für Tracking, von Performance-Marketing, für Allokierung von Budgets in fast jedem Bereich versuchen wir es zu implementieren. Wir challengen das immer oder haben das 2023 viel gechallenged. Mittlerweile wissen wir einfach aufgrund davon, dass wir halt Studien haben und das selber ausprobiert haben, ey, das funktioniert einfach und wenden das an und ohne künstliche Intelligenz kann ich mir das einfach nicht vorstellen, weil es spart uns Ressourcen, es spart uns Zeit und überleg dir mal selber, wie oft wir uns ehrlicherweise auch auf den Podcast manchmal mit ein paar Stichpunkten von ChatGPT vorbereiten. Ist halt einfach so.
Ja.
Geiler Input, der schnell kommt, umsonst ist und informativ ist.
Genau. Dann würde ich mal so ein bisschen zusammenfassen und sagen, Was haben wir jetzt hier draus, also was ich jetzt draus ziehen würde, ist halt einfach wirklich, hey, klare Linie setzen als ersten Punkt. Zweiten Punkt, hol die Inspiration, pass sie aber deinen Werten, die du vertrittst, an. Dritter Punkt, wieder mal KI, hab keine Angst vor dem oder so, weil man denkt, das klingt kompliziert oder so, zum Benutzen ist es einfach.
Ja.
Und man darf das auf jeden Fall nicht sagen, ja, das ist jetzt neu, ich nutze das nicht, weil dann bleibst du stehen.
Ja.
Und viertens, wenn du 10 positive Sachen machst für deine Brand und eine negative kommt, überwiegt wahrscheinlich die eine negative, diese 10 positiven. Also man kann schneller kaputt machen, als man aufbaut, dass man dort aufpasst, oder?
Immer aufpassen und wenn man Fehler macht, ey, glaubt mir, Fehler passieren jeden. Und jeder, der euch verurteilt, glaubt mir, 1-2 Wochen später ist das wieder vergessen. Da gibt's jetzt schon so viele Beispiele, die jetzt vor kurzem passiert sind schon wieder. Wichtig ist, wenn ihr aufsteht, versucht ehrlich zu sein, versucht einfach saubere Geschäfte zu machen, dass ihr euch in den Spiegel anschauen könnt mit einem guten Gewissen. Und dann, wenn ihr mal einen Fehler macht und der wirklich nicht mit Absicht war, ey, dann habt ihr eine zweite Chance verdient, ist halt so. Wichtig ist ja, aus den Fehlern zu lernen und diese nicht zu wiederholen.
Richtig, genau. Super, ja, dann würde ich eigentlich zum Abschluss sagen, folgt gerne diesem Kanal, bewertet das Video, bewertet die Podcast-Folge. Wir sind auf Amazon, Apple Podcasts und Spotify überall zu Hause. Hast du noch was, Stepan?
Folgt gerne unserer Instagram-Seite, TikTok-Seite, alles drumherum, alles unten in der Beschreibung verlinkt. Ich würde sagen, in den nächsten Wochen können wir bestimmt ein cooles Gewinnspiel erwarten und ich freue mich auf das Projekt. Und ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und wir sehen uns bald wieder. Ciao.
Ciao, ciao.